Guten Tag, meine Damen und Herren. Uns haben Sie wieder erneut gegrüßt zu einer weiteren Folge unserer Sendung auf Posten stellen. Der Vortrag heute wird ein wenig länger dauern als nur ein paar Minuten. Ich denke, Sie werden mir recht geben, wenn Sie alles dies hören, was ich zu sagen habe, dass man das nicht nur in ein paar Minuten darlegen kann. Der Titel der heutigen Sendung lautet: Deutschland zerstört die Presse- und Meinungsfreiheit. Ich hätte auch andere Titel wählen können, wie zum Beispiel Deutschlands Angriff auf die Demokratie oder Marschieren in Richtung Diktatur. Ich möchte heute mit Ihnen drei Aspekte oder drei Schritte behandeln, die hinführen zu dieser besorgniserregenden Entwicklung. Schritt Nummer 1, Aspekt Nummer 1. Die Welt schrieb am 16. Mai: Dem Online-Blog der Volksverpetzer ist die Gemeinnützigkeit entzogen worden. Man erfülle auf einmal nicht mehr die Voraussetzungen. Der Volksverpetzer bezeichnet sich auf der eigenen Webseite als Anti-Fake-News-Blog. Man engagiere sich gegen Hass, Hetze, Fake News und Verschwörungsmythen. Ziel sei es, Behauptungen von Extremisten und Verschwörungsideologien etwa durch Faktenchecks zu entkräften. Auch Veröffentlichungen von vielen Medien werden von den Autoren des Volksverpetzers kritisiert. Kürzlich sei jedoch per Schreiben mitgeteilt worden, dass der Blog ab dem 23. April keine Spendenquittungen mehr ausstellen dürfe. Außerdem sei die Gemeinnützigkeit entzogen worden, rückwirkend bis zum Jahr 2021. Das Amt habe mitgeteilt, dass die Arbeit der Volksverpetzer zu nahe an der von Journalisten sei. Derzeit ist Journalismus, der dem Gemeinwohl dient, nicht als eigener Gemeinnützigkeitszweck anerkannt. Bereits 2019 hatte das Frankfurter Finanzamt ATTAC die Gemeinnützigkeit entzogen, da sich die globalisierungskritische Organisation zu stark tagespolitisch geäußert habe. Die Ampelkoalition hatte in ihrem Koalitionsvertrag erklärt, Rechtssicherheit für gemeinnützigen Journalismus schaffen zu wollen, was bislang nicht geschehen ist. Und wir sollten erkennen, dass diese Entwicklung sehr gefährlich ist für alle, die über Tagesnachrichten, Tagesereignisse kommentieren, auch wenn sie es im Hinblick auf die biblische Prophezeiung tun. Schritt Nummer 2. Bild Online schrieb am 10. Juli: AfD-Rechtsaußen Björn Höcke hat neuen Ärger mit der Justiz. Die Staatsanwaltschaft Gera will wegen des Verdachts der Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole gegen den Politiker ermitteln. Heute wurde zum 9. Mal meine Immunität aufgehoben, teilte Höcke selbst auf X, ehemals Twitter, mit. Gegenstand der Ermittlungen ist laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft eine von Höcke am 3. Oktober 2022 in Gera beim sogenannten Tag der deutschen Freiheit gehaltene Rede. Höcke verunglimpft in seiner Rede westliche Demokratien als ein Regenbogenimperium, das es, angeführt von den USA, auf die Zerstörung der Nation durch Masseneinwanderung abgesehen und Frau und Mann den Kampf angesagt habe, die Idee der Geschlechterumwandlung zum Beispiel. Höcke selbst schreibt von einem angeblichen Meinungsdelikt, stellt zum wiederholten Male die Frage, ja, wie politisch ist die Justiz in Deutschland? Höcke will nach der Landtagswahl am 1. September in Thüringen Ministerpräsident werden. Falls dies alles wahr ist, was hier berichtet wird, dann entwickelt sich Deutschland ohne Frage zu einer absoluten Diktatur, die jede Kritik an seiner Politik unter Strafe stellt, ähnlich wie es in der ehemaligen DDR der Fall war, ähnlich wie es heute in Russland der Fall ist, in China, in Nordkorea, in anderen Diktaturen und Ländern. Und das führt mich zum dritten Schritt, dem ganz aktuellen Schritt, das Kompaktverbot. Report 24, eine österreichische Zeitung, schrieb am 16. Juli: Das Kompaktmagazin wurde heute medienwirksam verboten von einer Innenministerin, die für ein Antifa-Magazin schrieb. Polizei, Presse und ein Antifa-naher Fotograf überraschten Chefredakteur Jürgen Elsässer im Bademantel, während Systemmedien den Schritt als Erfolg für die Demokratie feiern. Die Argumentation des Verbots wirft dabei erhebliche Fragen auf. Hier werden nämlich keine klar erkennbaren strafbaren Äußerungen oder Gewaltaufrufe angeprangert, sondern Regierungskritik. Die fällt zwar mitunter drastisch aus, doch wer sich etwa an das Cover des Sterns erinnert, das Donald Trump beim Hitlergruß mit dem Titel »Sein Kampf« zeigte, der kann ins Staunen kommen, was im besten Deutschland erlaubt und was verboten sein soll. Bedenkt man, dass Innenministerin Nancy Faeser selbst für ein Magazin der Antifa schrieb und nun bestimmen soll, was rechtsextrem ist und was entsprechend ihrer Ansicht nach verboten gehört, zeigt sich, auf was für wackeligen Füßen der deutsche Rechtsstaat inzwischen steht. Wenn aus dem Rechts ein Linksstaat wird, ist das nicht nur für die Pressefreiheit eine Gefahr, dann steht die Meinungsfreiheit unter Beschuss. Betroffen sind dann nicht nur Medienmacher, sondern jeder Bürger, der allzu öffentlich unliebsame Meinungen ausspricht. Deswegen ist das Verbot von Kompakt keineswegs nur für Herausgeber und Redakteure des Magazins sowie für dessen Leser brisant. Je nach Stichhaltigkeit der Argumente für das Verbot lassen sich daraus Rückschlüsse über den Zustand des deutschen Rechtsstaats ziehen. Und hier gilt das Verbot sehr wohl zu denken. Bei der Welt wird das Magazin wie folgt eingeordnet. Es präsentiere den Lesern Untergangsszenarien und Rassismus, Verschwörungserzählungen und Hetze gegen Politiker der verhassten Altparteien und als Ausweg aus all dem Unheil die AfD. Wenn Medien, die sonst bereitwillig apokalyptische Klimawarnungen verbreiten, schreibt Report 24, von Untergangsszenarien schreiben, mutet das unfreiwillig komisch an. Begriffe wie Rassismus, Verschwörungserzählungen und Hetze sind im besten Deutschland längst zu Allgemeinposten geworden, zu wertlosen Floskeln, die ausgespuckt werden, wenn politische Gegner diffamiert werden sollen. Komischerweise weigert man sich aber bis heute, die Diffamierung und Diskriminierung von Ungeimpften als Hetze zu bezeichnen. Hetze ist es eben nur, wenn die Regierungslinie unter Beschuss steht. Immerhin macht man keinen Hehl daraus, dass die Unterstützung der AfD in Deutschland unerwünscht ist. Und dann wird Folgendes gesagt. Besonders empört man sich im Folgenden in der Welt über die strenge Kritik an Angela Merkel. Donald Trump wird ebenso wie AfD-Politiker vom deutschen Mainstream derweil gerne mit Hitler gleichgesetzt. Aber das ist natürlich in Ordnung. Nach Merkel seien dann die Grünen zum ideologischen Hauptgegner geworden, so heißt es weiter. Dass man dann auch noch aufführt, dass neben Annalena Baerbock, Ursula von der Leyen und Marie-Agnes Strack-Zimmermann sogar die Innenministerin Nancy Faeser persönlich von Kompakt kritisiert wurde und auf einem Titel mit dem Schriftzug Asylbombe zu sehen war, lässt das Verbot des Magazins in einem besonders bedenklichen Licht erscheinen. Spätestens jetzt könnte der Leser zu dem Schluss kommen, dass alles, was sich gegen Nancy Faeser und die Politik der Ampelmänner oder Ampelmännerinnen richtet, verboten werden könnte. Denn diese Erörterungen erheben Regierungskritik zum ausreichenden Grund für Repressionen und eine Einstufung als rechtsextrem. Das ist ein harter Schlag gegen Presse und Meinungsfreiheit. Dass die Tagesschau in ihrem Bericht zum Verbot auch noch Kritik an Corona-Maßnahmen und Impfdruck anführt, setzt dem Ganzen dabei die Krone auf. Hier ist zu lesen, von der Tagesschau. Entscheidend für das Verbot ist, dass Kompakt nach Bewertung des Bundesinnenministeriums gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die Menschenwürde verstößt und dabei aggressiv-kämpferisch auftritt. Nach Belegen dafür muss man in der Tat nicht lange suchen, schreibt die Tagesschau. Kompakt sprach von sich selbst als Widerstand. Seit der Pandemie wurde das politische System als Corona- und Impfdiktatur diffamiert. In einer Sendung zur Vogelgrippe hieß es kürzlich, neuer Impfterror sei im Anmarsch. Während der Corona-Pandemie seien die Menschen zwangsgeimpft worden. Soweit die Tagesschau. Report 24 fährt fort. Was nennen Sie es, wenn Sie durch Androhung von Job- und Existenzverlust und massiver gesellschaftlicher Ausgrenzung zur Akzeptanz eines Impfstoffes genötigt werden, den Sie eigentlich gar nicht wollen? Freiwillige Impfung? Ist Kritik an der Aushebelung von Grundrechten ein Bekenntnis gegen oder für Demokratie und Rechtsstaat? Wessen Menschenwürde wurde hier verletzt und durch wen? Wo sind die Belege für eine Gefahr für die Demokratie? Seltsamerweise bringt man keine Belege für die antisemitischen, rassistischen, minderheitsfeindlichen, geschichtsrevolutionistischen und verschwörungstheoretischen Inhalte, die dem Magazin nachgesagt werden und die schon die Einstufung als gesichert rechtsextremistisch Ende 2021 begründen sollten. Faeser impliziert zwar durch Verbot des Magazins quasi, den Rechtsextremismus in seinen Grundfesten erschüttert zu haben, aber sehr viele Menschen haben Compact noch nie gelesen. Den Bürgern sollte man doch verständlich darlegen und beweisen können, inwieweit hier eine Gefahr für die deutsche Demokratie bestand. Stattdessen ergeht man sich in Empörung über Regierungskritik. Ob das vor Gericht Bestand hätte, wenn ein faires Gerichtsverfahren durchgeführt werden würde? Das sind meine ergänzenden Anmerkungen. Der Artikel fährt fort. Chefredakteur Elsässer wird nun außerdem nachgesagt, er habe Umsturzfantasien geäußert. Das Ziel sei der Sturz des Regimes, soll er gesagt haben. Der Kontext dabei bleibt unklar. Wenn das jedoch alles ist, was man gegen Compact vorbringen kann, muss das angesichts ständiger Umsturzforderungen von Linken und Klimaradikalen durchaus verwundern. In Summe lassen das heutige Vorgehen und die mediale Berichterstattung den kritischen Beobachter ratlos zurück. Compact kann gegen das Verbot klagen. Der Ausgang ist freilich ungewiss. Wenn Kritik an unkontrollierter Massenmigration, grüner Politik und grundrechtsfeindlichen Corona-Maßnahmen das Verbot eines Magazins begründen können, dann leben nicht nur deutsche Alternativmedien gefährlich, sondern auch die Mainstream-Presse, die selbst noch gelegentlich scharf gegen politisch Verantwortliche schießt, vor allem gegen die Grünen. Will man diese verbliebene Ausgewogenheit in der deutschen Presselandschaft auch noch ausmerzen? Mit welchem Ziel? Durch völlige Gleichschaltung der Presse mit der Regierung jede echte demokratische Meinungsbildung zu unterbinden? Soweit dieser Artikel. Aber Report 24 ist das einzige Medium, das sich auf diese Weise geäußert hat. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb am 17. Juli. Der ehemalige Verfassungsrichter Christoph Degenhardt sagt in der FAZ, das ist ein zweifelhafter Eingriff in die Pressefreiheit. Das Portal NIUS, geschrieben, News ausgesprochen, vom 17. Juli schrieb Folgendes. Wenn Medien sich zum Presseteam der Regierung machen, gehen sie ein unheilvolles Bündnis mit der Regierung ein, das rechtlich in gleich mehrfacher Weise problematisch ist. Die Verletzung des Dienstgeheimnisses, ohne die Journalisten nicht an Informationen zu den anstehenden Razzien gekommen sein können, ist eine Straftat, die mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird. Und auch die Persönlichkeitsrechte derer, die die Polizei in ihrer privatintimen Sphäre überrascht, sind gefährdet, wie Rechtsanwalt Christian Konrad im juristischen Online-Medium Legal Tribute Online festhielt. Er fragte, vorab informierte Journalisten bei Razzien ein rechtswidriges Medienspektakel? Darauf werde ich gleich noch zurückkommen. Der Unternehmer und Milliardär Elon Musk sieht darin eine Zerstörung der Meinungsfreiheit durch die Regierung. Bei X oder X schrieb er wörtlich, Crushing freedom of speech under a jackboot is what that government is doing. Zu Deutsch, die Freiheit der Meinung mit dem Militärstiefel zu zertreten ist, was diese Regierung tut. Der auf das Thema Meinungsfreiheit spezialisierte Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel zweifelte an, dass das Verbot Bestand haben wird und zitierte dazu das Bundesverfassungsgericht. Und da heißt es wie folgt. die mögliche Konfrontation mit beunruhigenden Meinungen, auch wenn sie in ihrer gedanklichen Konsequenz gefährlich und selbst wenn sie auf eine prinzipielle Umwälzung der geltenden Ordnung gerichtet sind, gehört zum freiheitlichen Staat. Auch FDP-Politiker Wolfgang Kubicki hält den Umweg, ein Medium, eine GmbH, über das Vereinsrecht zu verbieten, für möglicherweise rechtswidrig. Falls das Verbot aufgehoben wird, sei der Rücktritt Fesers unvermeidlich, so der Jurist. Meine persönliche Meinung, dieser Rücktritt hätte schon seit langem erfolgen sollen und müssen. Soweit das News-Magazin. Aber es geht noch weiter. Epoch Times schrieb am 19. Juli: Gegen das Verbot kann innerhalb von einem Monat Klage beim Bundesverwaltungsgericht erhoben werden. Bereits am 18. Juli wurde von Elsässers Anwaltsteam eine Pressemitteilung herausgegeben. Hierin heißt es, man wolle diesen heftigsten Angriff auf die Pressefreiheit seit der Spiegel-Affäre 1962 stoppen. Einige von Ihnen können sich vielleicht noch an diese Spiegel-Affäre erinnern. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie es damals gelaufen ist. Am vergangenen Dienstag, dem 16. Juli, hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, die Kompakt-Magazin GmbH und die Conspect Film GmbH von Jürgen Elsässer verboten. In den frühen Morgenstunden hatten Polizeibeamte Geschäftsräume und Privatwohnungen in mehreren Bundesländern durchsucht. Dabei wurden Gegenstände und Geld beschlagnahmt. Oder wie Elsässer und seine Frau in Videos gesagt haben, konfisziert. Das Geld wanderte dann in die Koffer der Regierung, sagen sie. Die Entscheidung Faesers wird auch international als mutmaßlichen Verstoß gegen die Pressefreiheit kontrovers diskutiert, sagt der Artikel. Und dann gibt es einen weiteren Artikel von Apollo News, und die schrieben bereits schon am 18. Juli. Am Dienstagmorgen um kurz nach 6 standen etliche vermummte Polizisten vor der Tür des Kompakt-Herausgebers Jürgen Elsässer in Falkensee mit dem Befehl, durchsuchen und beschlagnahmen. Innenministerin Faeser hatte das Verbot des Magazins angeordnet, das immer wieder mit antisemitischen Verschwörungstheorien auffiel, sagt hier dieses Medium, aber darauf werden wir gleich noch eingehen. Aber rechtfertigt das, was danach geschah? Denn nur Minuten nachdem Elsässer im Bademantel die Tür geöffnet hatte, stand in den meisten großen Medien nicht nur die Schlagzeile Faeser verbietet Kompakt-Magazin, sondern es erschienen auch lange, mühevoll vorbereitete Artikel, inklusive Fotos der Razzien. Doch wie kann das sein? Woher wusste die Presse, dass an diesem Tage um 6 Uhr Beamte bei Elsässer klingeln würden, um Laptops, Handys und sogar Büromöbel zu konfiszieren? Wie erfuhr man so früh von dem Verbot, dass man nicht nur lange Artikel vorbereiten, sondern auch Fotografen zu Elsässer schicken konnte, bevor dann überhaupt ein Polizist klingelte? Das war eine Frage, die wir, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, am Dienstag nach Bekanntwerden der Ereignisse gestellt haben, doch die möchte sie nicht beantworten. Ihr Ministerium antwortete erst verspätet auf unsere Presseanfrage und verwies dann lediglich auf eine Pressemitteilung. Bei erneuter Nachfrage reagierte man gar nicht mehr. Doch auch bei zahlreichen anderen Fragen schweigt das Innenministerium. Das Weiterleiten von vertraulichen Informationen an Unbefugte stellt immerhin eine Straftat dar. Werden die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden? Ich glaube, Sie können sich diese Frage selbst beantworten. Es geht dann wie folgt weiter. Zumindest drängt sich hier, wie auch bei dem angeblichen Reichsbürgerputsch, der Eindruck auf, dass die Presse orchestrierte Berichterstattung im Sinne von Nancy Faeser betrieb. Wir haben deswegen hier auch nachgehakt und gefragt, ob Innenministerin Faeser diese mutmaßliche Kooperation zwischen Regierung und Presse aufarbeiten wird. Eine Antwort erhielten wir auch hier nicht. Bevor ich mit dem Artikel fortfahre, ein paar Bemerkungen. Wir haben am 15. Dezember 2022 eine auf Posten stehende Sendung produziert mit dem Titel Der Putsch in Anführungszeichen, der Reichsbürger und Nancy Faeser. Diese Sendung hat bislang ungefähr knapp 38.000 Views erhalten. Wie gesagt, das war am 15. Dezember 2022, wenn Sie sich noch einmal diese Sendung anschauen wollen. Die Zusammenfassung lautete wie folgt. Was steckt hinter dem angeblichen Plan der Reichsbürger, mit Waffengewalt die deutsche Regierung zu stürzen? Und was ist von der Razzia mit 3.000 Polizeibeamten und der Festnahme von 25 Verdächtigen vor den Augen der zuvor informierten Medien zu halten? Bei Licht betrachtet stellen sich viele unangenehme Fragen und auch die Reaktion vieler Politiker, inklusive von Innenministerin Nancy Faeser und ihrer Vergangenheit, sollten objektiv betrachtet werden. Soweit die Sendung. Dann in unseren Weltnachrichten, unseren wöchentlichen Weltnachrichten vom 8. Mai 2024, haben wir dann auf Folgendes hingewiesen unter der Überschrift Schauprozesse beginnen. Und wir haben dann NTV vom 28. April wie folgt zitiert. Die Dimensionen der Prozesse sind beispiellos. Die Justiz steht vor einer koordinativen Mammutaufgabe. Nun, rund 16 Monate nach diesem angeblichen Putschversuch, steht Deutschland vor Terrorverfahren, deren Ausmaße nur mit wenigen Prozessen verglichen werden können. 26 Anhänger der Reuss-Gruppe sind an 3 Oberlandesgerichten angeklagt. Vor den Gerichten entscheidet nun jedoch, inwiefern die Vorwürfe und die tatsächliche Gefahr, die mutmaßlich von der Gruppe ausging, belegt werden können. Behaupten kann man viel. Das heißt, am Ende der Beweisaufnahmen müssen die Richter in Stuttgart, Frankfurt und München überzeugt sein von der Schuldfähigkeit der Angeklagten und von den Ausführungen der Anklage. Nur wenn daran keine Zweifel mehr bestehen, sind Prinz Reuß und seine Anhänger zu verurteilen. Andernfalls und bis dahin gilt die Unschuldsvermutung. Unschuldsvermutung. Wie die Presse und auch die Regierung berichtet haben, in Anführungszeichen, kann von einer Unschuldsvermutung überhaupt gar keine Rede mehr sein. Alles dies mutet wie lächerliche Schauprozesse an. Aber der Punkt ist auch der. Wurden diejenigen, die die Journalisten vorab informiert haben, bei diesen Razzien im Hinblick auf die sogenannten Reichsbürger zur Rechenschaft gezogen? Wurden da Untersuchungen durchgeführt? Denn letztendlich geht auch hier es ja um eine Straftat, Verletzung des Dienstgeheimnisses. Ich habe von solchen Untersuchungen nichts gehört. Sie vielleicht? Kehren wir zurück zu dem Artikel von Apollo News. Und da heißt es weiter wie folgt. Zu den Folgen des Verbots für Kompakt-Herausgeber Jürgen Elsässer will man sich im Bundesministerium ebenfalls nicht äußern. Zahlreiche Juristen betrachten die zahlreichen Pressefotos, die von Elsässer in den frühen Morgenstunden geschossen wurden, als einen schweren Eingriff in seine Privatsphäre und sein Persönlichkeitsrecht. Wir haben gefragt, ob auch das Innenministerium hier Verletzungen der Rechte Elsässers für möglich hält. Doch auch hierzu wird das Innenministerium keine Stellung beziehen oder will es zumindest zurzeit nicht. Neben dem Kompaktmagazin selbst ist Elsässer jetzt auch das Gründen von Nachfolgeorganisationen verboten. Wie weitgehend dieses Verbot ist, bleibt jedoch offen. Da wäre etwa die Frage, ob Elsässer damit ein generelles publizistisches Verbot erteilt wurde oder ob er medial weiterhin unternehmerisch aktiv sein darf. Doch selbst hierzu nimmt das Innenministerium auf mehrfache Nachfrage nicht Stellung. Es wird jetzt berichtet, dass sich Elsässer mit einem anderen Medium assoziieren will. Es wurde dann gesagt, dass auch insoweit Überlegungen bestünden seitens der Regierung, auch dieses andere Medium zu verbieten. Wir müssen abwarten, was geschieht, wie drastisch weitere Maßnahmen erfolgen könnten oder werden. Der Artikel fährt fort. Unbeantwortet lässt das Ministerium Faeser auch, inwieweit Finanziers und Spender im Rahmen der Hausdurchsuchungen ins Visier genommen wurden. Im Tagesspiegel hieß es hierzu etwa, dass auch betuchte Finanziers im Hintergrund von den Razzien betroffen waren. Unklar ist jedoch, ob lediglich Anteilseigner des Kompaktmagazins betroffen waren oder darüber hinaus auch einfache Spender mit Durchsuchungsmaßnahmen des Staates konfrontiert wurden. Trotz mehrmaligen Nachhakens, nicht zuletzt unter Verweis auf das Presserecht, erteilte uns das Innenministerium keine Antwort. Das Ministerium von Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich offenbar in einer strikten Verweigerungshaltung eingegeigt. Doch Journalisten haben einen presserechtlichen Auskunftsanspruch gegenüber Behörden und wir fordern Antworten auf diese Fragen. Beim Verwaltungsgericht Berlin haben wir nun Klage eingereicht und vorläufigen Rechtsschutz beantragt. Wir werden sehen, was daraus wird. Und dann hat Report 24 einen weiteren Artikel veröffentlicht am 19. Juli. Und da möchte ich Ihnen auch auszugsweise einiges davon zu Gehör bringen. Sie schreiben, man muss nicht alles lesen, was veröffentlicht wird. Durchaus lohnenswert ist jedoch die Lektüre von jenen Textstellen, die Nancy Faesers Ministerium als Begründung für das Verbot anbringt. Hier würde man naturgemäß Aufrufe zu Gewalt und Straftaten erwarten, denn ein Medienverbot ist ein beispielloser Eingriff in die Pressefreiheit und will gut begründet werden. Stattdessen stört sich das Innenministerium schon an Verweisen auf den UN-Migrationspakt und erklärt Kritik an Korruption und Einflussnahme durch nicht-jüdische Milliardäre wie Bill Gates zu lupenreinem Antisemitismus. Nicht wenige Zitate erwecken aber den Eindruck, dass in Bälde jedem auch nur ansatzweise kritischen Bürger eine Beobachtung durch Ministerium und Verfassungsschutz drohen könnte. Sie sind nicht damit einverstanden, wie leicht es inzwischen geworden ist, den deutschen Pass zu erhalten und setzen frisch eingebürgerte Migranten nicht mit Deutschen gleich, die schon länger hier leben. Dann gehört ihrer Ansicht nach Meinung von Faesers Behörde verboten. Sie kritisieren Migranten Gewalt und den laschen Umgang von Politik und Justiz mit jungen Männern aus Ländern mit nach westlichen Maßstäben archaischer Kultur. Dann begeben sie sich auf dünnes Eis. Schon Bildunterschriften über Gewalt gegen Frauen gegen den deutschen Behörden so gegen den Strich, dass sie in deren Unterlagen landen. Und nebenbei gesehen und gesagt, alles dies wird dann auch dokumentiert. Ich gebe Ihnen hier nur die Schlussfolgerungen weiter. Sie haben ein Problem mit Lobbyismus und Krisenprofiteuren? Dann sind Sie vielleicht ein antisemitischer Extremist. Das Innenministerium schreibt sogar Kritik an immer wieder antisemitisch auffallenden Klimaklägergruppen zum Antisemitismus hoch. Das kommt daher, dass man sich schwer tut, im Magazin echten Antisemitismus nachzuweisen. Man führt weitere Beispiele aus Kompaktveröffentlichungen an, in denen konkret von einem Ampelregime, einer Ampeldiktatur die Rede ist, die gestürzt werden sollten. Das deutet man als Angriff auf die verfassungsmäßige Ordnung. Kritik an Politikern und deren politischen Entscheidungen wird nach dieser Logik zum Angriff auf die Demokratie. Selbst dann, wenn die Kritik darauf beruht, dass nach Ansicht eines Mediums nicht demokratisch genug agiert wird. Spätestens jetzt leben auch Fokus und Welt. Gefährlich. Das Grundgesetz sagt unmissverständlich, eine Zensur findet nicht statt. Tatsächlich strafbare Äußerungen wären als solche problemlos zu ahnden. Dafür braucht es kein Medienverbot. Dass man sich in seitenlangen Erörterungen der unliebsamen Verbindungen von Kompakt und seiner Chefredaktion mit Oppositionellen ergeht und sich sogar darüber empört, jetzt hören Sie sich das mal genau an, dass ein Kochbuch eines Rechtsextremisten, in Anführungszeichen, vertrieben und beworben würde, das zwar nur Kochrezepte beinhalte, aber immerhin genau 88, das erscheint dabei ebenso wenig überzeugend. Nun, was ist mit 88 gemeint? Das soll der Code für HaHa sein, also Heil Hitler. Also hier gibt es einen sogenannten Rechtsextremisten, der ein Buch veröffentlicht hat mit 88 Kochrezepten. Das ist jetzt bereits schon ein Angriff auf staatliche Symbole und so weiter und so fort. Und so schreibt der Artikel zum Schluss. Es wird sich zeigen, ob das Verbot gerichtlich gekippt wird. Faeser hätte als Innenministerin dann jedenfalls endgültig ihr Gesicht verloren. Das hat sie schon lange. Aber die Gefahren, die jetzt vom Innenministerium und Faeser ausgehen, sind natürlich gravierend, sind erschreckend, sind bedrohlich. Und so möchte ich Ihnen jetzt diese Frage zum Abschluss dieses Programms stellen. Wird Deutschland bald zu einer autoritären Diktatur geworden sein? Beantworten Sie sich diese Frage. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, verbleibe Ihnen aber Link für eine Sendung auf Posten stellen.